Am 20. Januar erscheint zum ersten Mal die Eiffel Spirits Top 10. In dieser Rangliste findest du dann die Whiskys, die uns 2021 schier umgehauen haben. Also Whiskys, die ich dir uneingeschränkt empfehlen kann. Wir hatten uns hierfür durch hunderte von Whiskys verkostet und die Eiffel Spirits Top 10 haben sich dabei als die Speerspitze gezeigt. Also quasi die Elite einer großen Reihe an Whiskys. Eine der spannendsten Erkenntnisse dieser Top 10 war, dass zwar die Mehrheit der Whiskys darin aus Schottland kommt, nicht aber die Nummer 1. Die kommt aus einem anderen Land. Anlässlich der Eiffel Spirits Top 10 bin ich für diese Episode die Bewertungen aller Whiskys nochmal durchgegangen. Dabei haben sich einige Punkte gezeigt, die auf viele der hervorragendsten Whiskys zutreffen. Also Kriterien, auf die man achten kann, wenn man guten Whisky finden möchte. In dieser Episode zeige ich dir die ersten drei. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eiffel Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Hast du dich schon mal gefragt, wie sich der Eiffel Spirits Whisky-Podcast finanziert? Denn Werbung schalten wir nicht, also weder im Podcast noch im Newsletter. Er finanziert sich über seine Mitglieder. Das heißt, Whisky-Fans unterstützen uns und sorgen so dafür, dass wir an dem Projekt für sie weiterarbeiten können. Und so können wir für dich jede Woche eine neue Episode veröffentlichen und dir noch mehr Whisky-Wissen und Tipps über unseren Newsletter geben. Denn nur so bleiben wir unabhängig und können dir ohne Einfluss von Werbepartnern und Unternehmen ehrlich darüber berichten, was in der Szene passiert und welche Whiskys gut und welche eher nicht so gut sind. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle von mir auch an alle, die uns schon so lange begleiten und unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn du uns ebenfalls unterstützen möchtest. Dadurch sorgst du dafür, dass wir weiterhin produzieren können. Und zusätzlich haben wir dann noch was für dich. Als Premium-Mitglied bekommst du nämlich vorab Zugang zu neuen Club-Whiskys, bekommst mindestens 30% auf unsere Online-Kurse und den Scotch Point. Der Scotch Point ist ein exklusiver Podcast, zu dem nur Mitglieder Zugang haben. Darin besprechen wir Klassiker und Whisky-Neuerscheinungen und zeigen dir, welche Whiskys es sich lohnt zu kaufen und zu probieren. Die erste Ausgabe von The Scotch Point erhalten alle Mitglieder ab Februar. Ich würde mich freuen, wenn du Teil der Community wirst. Beitreten kannst du unter eiffelspirits.com/whiskyclub. Den Link dahin, den findest du auch in den Shownotes dieser Episode. Bevor wir gleich loslegen und in die Kriterien herausragender Whiskys abtauchen, möchte ich dir kurz zeigen, wie wir zu diesen Kriterien überhaupt gekommen sind. Denn im Rahmen der Eiffel Spirits Top 10, die zum ersten Mal am 20. Januar erscheinen, haben wir hunderte von Whiskys verkostet. Und ich hatte zu Beginn überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sich während der Verkostung und der Aufstellung der oberen 10 Plätze irgendwelche Trends ergeben könnten. Ja, aber letzten Endes haben sie das getan, also es haben sich welche gezeigt. Allerdings sind diese Trends auch nur das, was sie sind. Trends. Das heißt, folglich gibt es auch Ausnahmen davon. Mit den Kriterien, die ich dir in dieser und der nächsten Episode zeige, möchte ich nicht sagen, so und nur so findest du guten Whisky. Also das möchte ich auf keinen Fall. Vielmehr möchte ich dir die Kriterien zeigen, nach denen ich mittlerweile Whisky auswähle. Und vielleicht ist ja der eine oder andere Tipp dabei, bei dem du dir denkst, jupp, der könnte für mich auch passen. Also es würde mich zumindest freuen, wenn dir ein oder mehrere dieser insgesamt 6 Tipps helfen, einen tollen Whisky zu finden, ohne dabei zu viel Geld ausgeben zu müssen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Was vermutest du, ist der Faktor, der unsere Kaufentscheidung am meisten beeinflusst? Es ist der Preis. Kein anderer Faktor hat so viel Einfluss darauf, ob wir ein Produkt kaufen oder nicht. Das nämlich, das ergab eine Statista-Umfrage aus dem Jahr 2017. Nach dem Preis folgten dann die Bewertungen anderer Kunden auf Platz 2 und dann die Qualität der Produktbilder auf Platz 3. Und der Preis von Whisky ist definitiv eine Größe, über die man heutzutage wirklich köstlich diskutieren kann. Also aus diesem Grund haben wir für das Ranking in den Eiffel Spirits Top 10 die Whiskys in 4 Preiskategorien geteilt. Also der Preis spielte bei der Punktevergabe zwar keine Rolle, aber wir listeten ihn dennoch auf, um dir ein möglichst umfassendes Bild der einzelnen Whiskys zu geben. In der ersten Kategorie befinden sich da Whiskys von 10 bis 50 Euro. In der zweiten dann von 51 bis 100, dann 101 bis 200 und zum Schluss alles, was über 200 Euro kostet. Und gleich vorweg, ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte: Wir haben keine herausragenden Whiskys im niedrigsten Preissegment gefunden. Auf der anderen Seite aber die gute: Die richtig teuren, also die teils über 1000 Euro kosten, haben es auch nicht ins Ranking geschafft. Damit möchte ich jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass es in diesen Bereichen keine herausragenden Tropfen gäbe. Ich möchte nur sagen, dass bei der großen Zahl an Whiskys, die wir verkosteten, in diesem Bereich keine dabei waren. Falls du jetzt sagst, dein Lieblingstropfen kostet aber nur 34 Euro, dann ist das ja auch völlig legitim und auch eigentlich sogar völlig super. Du musst nicht viel ausgeben und hast Freude an diesem Whisky. Ich meine, besser geht's nicht. Aber wenn man jetzt einfach mal viele Whiskys nach diesen Kriterien vergleicht, dann ergibt sich ein Bild, dass die besten Whiskys im Bereich zwischen 50 und 200 Euro liegen. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, also woran das liegen könnte, und je mehr ich die einzelnen Punkte dieser Whiskys miteinander verglich, desto klarer wurde mir auch, wieso diese Preisspanne die besten Whiskys enthält. Es sind ausnahmslos Whiskys mit einem Alter im zweistelligen Bereich. 15, 18 oder 20 Jahre. Also zumindest, wenn man jetzt mal im klimatischen Bereich von Schottland bleibt. Das heißt, es liegt totes Kapital in den Lagerhäusern der Destillerie und das über einen wirklich langen Zeitraum. Hinzu kommt, dass in dieser Zeit der Angel's Share höher ist als, ja, sagen wir zum Beispiel 8 Jahren. Das heißt, in 18 Jahren verdunstet einfach mehr aus dem Fass, als das in 8 Jahren möglich wäre. Und die Destillerie findet also nach der langen Zeit weniger Whisky im Fass vor als nach der kurzen, wie zum Beispiel 8 Jahre. Sie kann also letzten Endes nach 18 Jahren Lagerung weniger verkaufen als nach 8 Jahren. Und zum besseren Verständnis habe ich hier natürlich einige andere Faktoren rausgelassen und das ganze Bild natürlich stark vereinfacht. Aber ich denke, du verstehst, worauf ich hinaus will. Ein gut produzierter Whisky, der fast 2 Dekaden im Fass verbrachte, hat so viele Kosten verursacht, dass er sich einfach nicht für 20 Euro verkaufen lässt. In diesem Preisbereich findest du dann auch besondere Fassexperimente, wie jetzt zum Beispiel solche mit seltenen Weinfässern oder auch Single Casks, also Whiskys jetzt aus nur einem Fass. Aber klar, was man natürlich auch sagen muss, ob ein Whisky jetzt nur 160 oder 180 kostet, hängt auch häufig an der Frage, wie groß die Marge für alle beteiligten Händler sein soll. Und natürlich zu welchen Preisen die jeweilige Destillerie auch ihre Marke aufbaut. Also für Luxusmarken wird einfach mehr verlangt, auch wenn der Inhalt das nicht rechtfertigt. Preispsychologie spielt hier wirklich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Machen wir uns nichts vor. 100, 150 oder gar 200 Euro ist unfassbar viel Geld für ein Genussmittel. Aber zum Glück gibt es nach wie vor hervorragende Whiskys im Bereich von 50 bis 100 Euro. Auch davon haben es welche in die Eifer Spirits Top 10 geschafft. Wer es aber ebenfalls nicht ins Ranking geschafft hat, sind die, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die exorbitant teuren Whiskys. Man könnte ja meinen, die Qualität eines Whiskys steige mit dem Preis. Das stimmt auch. Aber meiner Erfahrung nach nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also ab circa 200 Euro nimmt dieser Trend dann rapide ab. Darüber hinaus findest du zwar Dutzende toller Whiskys, aber du zahlst enorm viel für seinen Seltenheitswert und für Marketing. Ja, und Whiskys in diesen Preissphären sind häufig sehr alt. Und das ist, ja, muss man auch fairerweise dazu sagen, das ist eigentlich auch nicht immer ein Garant für Qualität. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Verkostung eines sehr alten Islay Whiskys, dessen Preis bei knapp 1300 Euro lag. Also eine Flasche. Der war gut, ohne Frage. Mehr aber auch nicht. Denn dieser Single Malt lag mehrere Jahrzehnte im Fass. Viele Jahre führte seine Reifung da dazu, dass ungewünschte Noten abgebaut und tolle Aromen hinzugegeben wurden. Also ja, das klassische Prinzip der Fassreifung. Aber den perfekten Zeitpunkt, den Whisky aus dem Fass zu nehmen, den hatte die Destillerie meiner Ansicht nach verpasst. Also sie ließ ihn Jahre nach seinem Zenit weiterreifen. Das führte letzten Endes dazu, dass der Whisky flach und völlig überholzt war. Kurzum, er wurde seinem Preis in keinster Weise gerecht. Was ich dir jetzt damit sagen will, du musst dich nicht grämen, wenn dir dieser oder jener Whisky zu teuer ist. In vielen Fällen hast du nichts verpasst. Bei all den Whiskys, die wir verkosteten, war keiner dabei, der 40 Volumenprozent Alkohol besaß und damit Bestnoten erzielte. Also das heißt, sie waren bestenfalls im Bereich von 80 bis 89 von 100 Punkten. Das ist natürlich toll und Whiskys in einem solchen Punktebereich sind absolute Genussmittel. Aber es reichte nie an die Spitze. Und die meisten mit 40 Volumenprozent schaffen es nicht mal in diesen Punktebereich. Und das hat auch mehrere Gründe. 40% sind das absolute Minimum. Rechtlich dürfen es nicht weniger sein. Also Whisky muss, um als Whisky in den Handel zu dürfen, in Europa und anderen Gebieten mindestens 40 Volumenprozent besitzen. Bringt der Hersteller es hingegen nur auf, ja, sagen wir 39,9 Volumenprozent, darf er es zwar in den Handel bringen, nicht aber als Whisky. Das wäre dann, ja, wahrscheinlich ein fast gelagertes Getreidedestillat. Geht die Destillerie nun also her, nimmt ein paar ihrer Fässer und füllt sie ab, hat sie zunächst den Whisky in Fassstärke. Sagen wir mal so 55 Volumenprozent. Dann nimmt sie diesen Whisky und füllt ihn so lange mit Wasser auf, bis er nur noch 40 Volumenprozent hat. Sie hat nun also viel mehr Whisky, den sie verkaufen kann. Sie hat ihn ja letztlich mit Wasser verdünnt. Und dadurch, dass Wasser weitaus günstiger ist als Whisky, erhöht sie so ihren Gewinn. Also verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, das möchte ich auf gar keinen Fall schlecht reden. Destillerien sind Unternehmen, die Umsätze erwirtschaften müssen, um uns weiterhin tollen Whisky liefern zu können. Das heißt, die Verdünnung auf 40 Volumenprozent ist völlig legitim. Aber 40 Volumenprozent sind halt für viele Whiskys nicht genug, um ihnen zu aromatischen Höhenflügen zu verhelfen. Denn mit etwas mehr Alkohol bekommt der Whisky häufig eine gewisse Spritzigkeit hinzu, sowie aromatische Tiefe. Ja, und zum anderen hast du mit mehr Volumenprozent auch mehr Spielmöglichkeiten und mehr Chancen, neue Aromen zu entdecken. Um zu verstehen, was ich meine, schau dir einfach mal an, was der viele Alkohol mit den Aromamolekülen im Whisky so macht. Der wichtigste Alkohol im Whisky ist Ethanol. Und der umschließt Aromamoleküle wie eine Hülle. Also ein kleiner Käfig, in dem ein einzelnes Molekül mit Duft nach Apfel, Nelke oder Kokos gefangen ist. Und diese Käfige nennt man Mizellen. Hierfür bräuchte es aber eine bestimmte Menge an Ethanolmolekülen. Und die bekommst du ab 23 Volumenprozent. Also ab diesem Alkoholgehalt trommeln sie sich zusammen und sperren die Aromamoleküle in Käfige. Auf diese Art kommst du nicht an das Aroma ran. Also deine Nase wird sie so nicht erkennen. Du musst den Käfig also irgendwie aufbrechen. Und das schaffst du mit Wasser. Also je mehr Wasser du also beim Tasting deinem Whisky hinzugibst, desto mehr und mehr lösen sich diese Mizellen. Die Folge, die aromatische Verbindung kann entweichen und ist für deine Nase zugänglich. Gibt dir die Destillerie nun ihren Whisky mit 40 Volumenprozent, hast du bis runter zu 23 Volumenprozent deutlich weniger Spielraum, als wenn sie dir 55 Volumenprozent zur Verfügung gestellt hätte. Bei letzterem entscheidest nämlich du, was für dich das beste Bouquet ist. Und, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, bei 40 Volumenprozent kommt noch etwas anderes hinzu, was die Qualität senkt. Und zwar die Kaltfiltration. Also ein Großteil der Standard-Whiskys mit 40 Volumenprozent, beziehungsweise ich kenne keinen dauerhaft verfügbaren Whisky, bei dem das anders wäre, sind kühlfiltriert. Das heißt, die Destillerie entzieht ihnen mit dieser Filtrationstechnik einige Moleküle, darunter langkettige Fettsäuren und auch manche Aromamoleküle. Das macht jetzt nicht, um den Whisky schlechter zu machen, sondern um einer Trübung vorzubeugen, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Denn kommt Wasser hinzu oder wird der Whisky zu kalt, was in Zeiten von Onlinehandel und langen Transportwegen durchaus passieren kann, trübt er ein und verliert sein schönes Aussehen dadurch. Das ist jetzt normalerweise kein Problem, denn sobald er wieder in Richtung Zimmertemperatur geht, löst sich die Trübung ja wieder auf. Vorausgesetzt, der Whisky hat mindestens 46 Volumenprozent. Denn nur wenn der Whisky diese Mindestmenge an Alkohol hat, dann geht die Trübung wieder weg. Darunter bleibt sie. Ja, und da diese Trübung aber unästhetisch und ein absoluter Umsatzkiller wäre, behilft sich die Destillerie anders. Sie filtert einfach alle Moleküle raus, die zur Trübung führen könnten. Dass jetzt dabei auch aromawichtige Stoffe entnommen werden, ist unausweichlich, wird aber in Kauf genommen. Aus diesem Grund haben wir 2021 auch kaum Whiskys gefunden, die von herausragender Qualität waren und nur 40 Volumenprozent besaßen. Also in die Alpha Spirits Top 10 hat es aus dieser Sparte sogar keiner geschafft. Den niedrigsten Alkoholgehalt dort haben Whiskys mit 43 Volumenprozent. Und selbst davon sind nur sehr wenige vertreten. Also die meisten in den Top 10 liegen deutlich drüber. Ich weiß nicht mehr, wie viele Whiskys wir verkosteten, auf dem in irgendeiner Form Sherry drauf stand. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es in der heutigen Whisky-Industrie wichtiger ist, dass Sherry irgendwo auf dem Label oder der Pressemitteilung steht, als dass es tatsächlich sensorisch wahrnehmbar wäre. Also es kommt mir so vor, wenn auf dem Label torfig und Sherry-Fass steht und der Whisky dann noch eine dunkle Farbe hat, scheint man heute jeden Whisky restlos ausverkaufen zu können. Dabei sagen diese drei Faktoren erstmal gar nichts, wirklich gar nichts über die Qualität eines Whiskys aus. Also torfiges Bouquet ist kein Garant für einen Spitzenwhisky, genauso wenig wie die Reifung in Sherry-Fässern und erst recht keine dunkle Farbe. Von daher ist es wichtig, dass man sich, möchte man einen guten Whisky finden, frei macht von der Vorstellung, irgendein Fasstyp wäre ein Garant für herausragenden Whisky. Das ist er nicht. Ich meine, der lässt nicht mal Rückschlüsse auf irgendwelche Aromen zu. Klar, es gibt Tendenzen. So gibt zum Beispiel amerikanische Weißeiche die höchste Konzentration an Vanillearomen in den Whisky im Vergleich zu den anderen gängigen Eichenarten. Stiel- und Traubeneiche hingegen, die geben mehr Tannine ab. In einer Dimension, wie heute viele Whiskys vermarktet werden, funktioniert das aber nicht. Also während der letzten 12 Monate haben wir da einige Absurditäten gefunden. Eine davon war zum Beispiel Matured in Sherry Oak. Im ersten Moment klingt das super. Also der Whisky reifte in, wörtlich übersetzt, Sherry-Eiche. Das Problem, sowas gibt's aber gar nicht. Es gibt keine Sherry-Eiche. Also Sherry-Fässer wurden früher aus Quercus robur oder Quercus petrea, also Stiel- und Traubeneiche, gefertigt. Heute vor allem aus Quercus alba, also aus amerikanischer Weißeiche. Aber der Zweck der Namensgebung, ja, liegt auf der Hand. Der Kunde soll bereits Aromen vor seinem geistigen Auge sehen, noch bevor er ein Glas probiert hat. Also mit Sherry assoziiert man Rosinen, altes Leder oder Zigarren, mit Eiche dann Holz, Vanille und eventuell noch Karamell. Ob du das dann auch tatsächlich im Whisky findest, steht noch auf einem anderen Blatt. Also der Begriff Sherry Oak soll also verkaufen, nicht informieren. Und was du natürlich auch nicht vergessen darfst, Sherry ist ein unfassbar komplexes Genre. Also einfach alle Rebsorten und Herstellungsverfahren und den Begriff Sherry zusammenzurotten, das wird ihm wirklich nicht gerecht. Das wäre ungefähr so, wie wenn man sagt, ja, Mozart und Helene Fischer sind Musiker. Ich meine, klar sind sie, aber der Unterschied liegt auf der Hand. Viel wichtiger für dich als Kunde sind genaue Informationen über die Art des Fasses. Also nur mal als Beispiel. Wenn der Hersteller angibt, der Whisky reifte in Ex Oloroso Sherry Hogsheads, dann bringt dir diese Info etwas. Also hierdurch erfährst du nämlich zum einen, dass der Sherry, der verwendet wurde, ein Oloroso ist, das heißt ein Sherry, der kräftig und komplex ist und ein ausgeprägtes Nussaroma besitzt. Und dieser Sherry wurde zur Aromatisierung des Fasses eingesetzt. Die zweite Information, die du daraus ziehen kannst, bringt dir der Begriff Hogsheads. Also Hogshead ist die klassische Fassgröße der Malt Scotch Whisky Industrie. Ein solches Fass, das hat ein Volumen von 250 Liter. In der traditionellen Sherry-Produktion sind diese Fässer aber nicht Standard. Also vielmehr werden sie dort nur für die Whisky-Industrie mit Sherry belegt, nicht zur Sherry-Produktion verwendet, sondern nur für die Aromatisierung der Fässer. Dort liegt dann der Sherry wenige Monate in einem solchen Hogshead. Das Holz saugt ein bisschen davon auf und dann geht's ab mit dem Holz nach Schottland. Diesen Prozess, den nennt man Seasoning, also die kurze Belegung bzw. Aromatisierung des Fasses mit Sherry. Du hast dann ein Sherry Seasoned Cask. Also das heißt, du kannst in deinem Whisky dann durchaus Sherry-typische Aromen erwarten, aber keine ganze Armee davon. Denn der Sherry verbrachte ja nur eine kurze Zeit darin, also weitaus weniger als alte, hochwertige Sherrys in ihren Fässern verbringen. Der Begriff Ex Oloroso Sherry Hogshead liefert dir daher als Kunde weitaus mehr Info über das, was sich in der Flasche erwartet, als der Begriff Sherry Oak. Daher der Tipp, Vertraue nicht jedem Begriff auf dem Label eines Whiskys, sondern hinterfrage sie. Also einige bieten dir wirklich Mehrwert, andere wiederum werden von Marketingabteilungen festgelegt und deren Aufgabe ist es zu verkaufen, nicht zu informieren. Aber letzten Endes ist die beste Methode, die Qualität eines Whiskys zu überprüfen, ihn zu probieren. Also egal wie gut oder schlecht die Informationen auf dem Label sind, es ersetzt nie das tatsächliche Probieren. Das ist auch etwas, was ich bei den Tastings zu den Alpha Spirits Top 10 immer wieder gemerkt habe. Die Informationen auf dem Label machen Spaß zu lesen, wirklich. Sie in irgendwelche Zusammenhänge zu bringen, Aromen vorherzusagen, aber letzten Endes muss man seine Nase einfach ins Glas stecken und probieren. Wir haben jetzt in dieser Episode über drei Faktoren gesprochen, die mir bei den Alpha Spirits Top 10 aufgefallen sind. Also das sind Punkte, die dir bei der Auswahl deines nächsten Whiskys helfen können, einen Tropfen zu finden, der dich begeistert. In der nächsten Episode zeige ich dir dann die letzten drei Punkte, die dir helfen können, solche Whiskys zu finden. Denn die Qualitätskriterien, die wir an Whisky aus Schottland anlegen, treffen nicht mehr alle zu, wenn neue, herausragende Single Malts heute auch aus Indien, Israel oder dem Libanon kommen.